Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Format Hops genommen und zur mittlerweile fünften Folge. Mit Hops genommen möchte ich nach meiner 100 Tage No-AfD-Reihe vor der Europawahl weiter Aussagen und Positionen der AfD widerlegen, aber hiermit auch ein Format schaffen, das sich ebenso aktuellen rechtspopulistischen Themen, der Rolle der demokratischen Parteien und Akteure und generell der Frage widmet, wie wir unsere Demokratie wieder stärken. Wir sprechen in diesem Format über aktuelle politische Themen und auch über Populismus und Rechtsextremismus. Der Name ist also Programm. Uns geht es ums politische Einordnen, inhaltliche Widerlegen, Kontextualisieren und Hops nehmen. Hops genommen erscheint jede Woche in voller Länge auf YouTube und auch als Podcast-Folge über alle bekannten Kanäle und natürlich auch als Snippets auf Instagram und TikTok. Folgt mir also gerne auch hier für mehr. Fangen wir aber an mit Folge 5. Wir haben mal wieder zu viele Themen für zu wenig Zeit. Eigentlich wollte ich in dieser Folge nicht schon wieder über Merz sprechen, aber der Friedrich hat in den letzten Tagen nicht nur einen Vogel abgeschossen, sondern gleich mehrere. Die Woche hat begonnen mit diesem Interview mit der Bild-Zeitung und Friedrich Merz. Schauen wir mal rein.
Die Ricarda Lang ist nach ihrer Hochzeit in ein Taxi gestiegen, wo der Taxifahrer, Sie kennen das Foto sicher, diesen Palli-Turban hatte. Wären Sie da auch eingestiegen?
Als Mann wahrscheinlich ja, als Frau wahrscheinlich nicht.
Warum dieser Unterschied?
Naja, weil ich als Mann vielleicht ein anderes Selbstbewusstsein habe, aber auch vielleicht einen anderen Respekt in Anspruch nehmen kann.
Ja.
Die Art und Weise, wie Frauen dann hier auch von Taxifahrern da teilweise behandelt werden, ist inakzeptabel.
Aber es ist doch eigentlich keine Frage des Geschlechts, ob ich zu jemandem steige, der vermeintlich die Vernichtung Israels in Ordnung findet.
Naja gut, aber sie hat ihre Erfahrung damit gemacht. Ich wäre da wahrscheinlich als Mann, wäre ich in dieser Form vielleicht auch nicht behandelt worden. Ich weiß, ich war nicht dabei, ich kann es nicht beurteilen.
So, alles klar. Was haben wir hier? Rassismus, Sexismus, Chauvinismus und das alles in 44 Sekunden. Selbst für Merz-Verhältnisse eine verdammte Rekordzahl. First of all, Merz Selbstbewusstsein als Mann. Ihm also, im Gegensatz zu Frauen, weil das sind ja Frauen mit weniger Selbstbewusstsein, weil das Frauen sind, Kraft und vor allem den Respekt vor migrantisierten Taxifahrern. Und deshalb kann Friedrich natürlich diesen patriarchalen Taxiraum, den er mit seiner Manneskraft betreten kann, mit seinem Selbstbewusstsein wie ein Löwe einfach trotzen. Und Frauen können das nicht, obwohl Ricarda Lang, darum ging es ja in der Frage, genau das gemacht hat. Das Ding ist, ich könnte jetzt ganz langsam mit ganz einfachen Worten sprechen und sogar ein Schaubild entwerfen. Friedrich würde immer noch nicht verstehen, warum alles, was er hier sagt, von vorne bis hinten Sexismus und Chauvinismus pur ist. Friedrich Merz checkt null, dass er damit einfach wie der Pascha-König Deutschlands wirkt. Es ist zum Fremdschämen und es ist kein Wunder, dass nur klägliche 9% der Frauen zwischen 18 und 29 Jahren und nur 18% der Frauen insgesamt Macker Merz wählen würden. Und um dieser sexistischen Kackscheiße von Boomer Friedrich noch die Krone aufzusetzen, wird hier mit ordentlich Brandstifterhilfe der Bild-Zeitungsreporterin das Tragen einer Kufia einfach mal unwidersprochen gleichgesetzt mit der Generalisierung, alle Taxifahrer mit Kufia wollen, dass Israel ausgelöscht wird. Wie nennt man das nochmal, wenn Menschen ihre Individualität wird, sie als vermeintlich homogene Gruppe pauschalisiert werden und sie damit aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehens, ihrer Kultur verurteilt und abgewertet werden. Ach, Bingo, Rassismus. Übrigens genauso wie in dieser Rede, die Friedrich kürzlich gehalten hat.
Sie wissen ziemlich genau, in welchen Autos möglicherweise illegale Migranten sind, wo möglicherweise Schlepper ihr Unwesen treiben. Das sind nicht Sie, wenn Sie aus dem Urlaub zurückkommen. Sie fahren da einfach durch. Aber diejenigen, die mit irgendwelchen komischen Autos da langfahren, mit irgendwelchen komischen Figuren drin, die werden eben auf die Seitenspur.
Hier erklärt Merz, warum das Publikum keine Grenzkontrollen gegen Geflüchtete von der Polizei zu befürchten hat, aber, Zitat, irgendwelche komischen Figuren eben schon. Was könnten wohl die Merkmale sein, anhand derer die Polizei rein äußerlich mit den Augen Autofahrerinnen und Autofahrer einteilt in harmlos und, Zitat, komisch? Die Schützenhilfe für Merz von CDU-Mann Wolfgang Bosbach neulich bei Maischberger macht ungewollt klar, worum es der rechtsblinkenden Merz-CDU geht.
So, komische Figuren, Entschuldige, wie passt das Raster zu den komischen Figuren?
Nein, wenn mir der Blick in den Wagen zeigt, es dürften Personen sein, die aus visumpflichtigen Ländern kommen, die also nicht unter die europäische Freizügigkeit fallen.
Wir haben ja noch viel.
Bitte?
Wie erkennt man die?
Ja, in der Regel am Aussehen oder am Nummernschild von dem Wagen.
Am Aussehen auch.
Bitte?
Am Aussehen auch.
Ja, der Isländer kommt selten nach Deutschland, um einen Asylantrag zu stellen.
Also zusammengefasst, die Hautfarbe soll das Kriterium von Grenzkontrollen sein. Auch dafür gibt es einen Begriff und eine klare Definition, nämlich Racial Profiling. Racial Profiling ist verdachtsunabhängige Kontrolle von Personen allein aufgrund ihres physischen Erscheinungsbildes. Dabei werden die Hautfarbe oder andere ethnische oder religiöse Merkmale zum Anlass für Kontrollen genommen. Verdachtsunabhängige Personenkontrollen, die ohne sachlichen Grund wegen des Aussehens erfolgen, sind diskriminierend, weil wegen der ethnischen Zugehörigkeit oder religiöser Symbole ein rechtswidriges Verhalten unterstellt wird. Damit werden vor allem nicht weiße Menschen einem Generalverdacht ausgesetzt. Damit befürwortet Friedrich Merz also rassistische Kontrollen, die nach diesen Äußerungen jeden nicht weißen Bürger dieses Landes, der in Nachbarländern Urlaub macht oder geschäftlich unterwegs ist, bei der Rückreise aufgrund seines komischen Aussehens potenziell treffen kann und anlasslos kontrolliert werden kann. Das ist im Übrigen nicht einfach nur rassistisch, sondern es ist nach Diskriminierungsverbot aus Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes sowie nach Artikel 4 der Europäischen Menschenrechtskonvention auch rechtswidrig. Das ist also nicht mal mehr Law and Order, sondern es ist gegen das Gesetz, liebe Merz-CDU. Man muss es sagen, Friedrich Merz wirkt leider jeden Tag ein bisschen mehr wie eine sehr weirde Mischung aus Mr. Burns und Trump. Auch seine nächste Äußerung dieser Tage lässt ihn leider nicht in einem besseren Bild wirken. Auch im Interview mit der Bild am Sonntag fordert er mehr Respekt für Besserverdienende und gleichzeitig fordert er, dass die Deutschen doch bitte alle mehr arbeiten sollten. Unter allen Gruppen der Bevölkerung sind es nicht etwa Pflegeberufe, das Handwerk, Pädagogen oder Millionen von Frauen, die jeden Tag unbezahlte Care-Arbeit leisten, sondern Millionäre und Milliardäre, die mehr Respekt verdienen, so Friedrich Merz. Die haben sich ihren Reichtum schließlich hart verdient, oder?
Ich meine, die Menschen, die zu den oberen 10% und Prozent gehören, das sind ja keine Menschen, die arbeiten. Ja, da wird immer von der FDP der Elektromeister mit 30 Mitarbeitern genannt oder so. Der ist das ja gar nicht. Ich habe ja mit ganz vielen von diesen Menschen zu tun, die für uns an den Baustellen arbeiten und so. Das sind alles gut verdienende Leute. Aber über die reden wir nicht. Wenn ich mit unseren Projekten zu einer Bank komme und wir haben eine Kalkulation, wo drin steht, wir kommen mit 15% aus dem Projekt raus, dann sagen die, ja, Rick, haben Sie einen schlechten Tag? Das wollen Sie uns doch wohl nicht vorstellen. Da ist die Grenze, die liegt bei 20%. Sonst kriegen Sie überhaupt keine Finanzierung. Das heißt, ich bin ja auch ein bisschen im Finanzkapitalismus unterwegs. Ich baue zwar Häuser oder kaufe welche und verkaufe, aber das hat ja alles nur was mit der Finanzwelt zu tun. Und da sehen Sie, wenn Sie 10% Rendite haben, und das ist ganz wenig, und die Hochvermögenden haben alle ihr Kapital mit mehr als 10% angelegt, dann haben Sie, und die Zahlen müssen Sie sich merken und die Zuschauer, dann haben Sie in einer Generation, nach 30 Jahren, haben Sie Ihr Vermögen versiebenfacht.
So wie Immobilienunternehmer und Millionär Josef Frick, lieber Friedrich, kann man sich als reicher Mensch übrigens auch äußern, nämlich für eine gerechte Steuerpolitik, die unanständigen Reichtum auf Kosten der Gesamtgesellschaft den Kampf ansagt. Aber alleine, dass diese neoliberale Mär vom Tellerwäscher zum Millionär wieder aus der Mottenkiste der 90er Jahre herausgeholt wird, die nun wirklich nichts mit der Lebensrealität und den Alltagsproblemen der überwältigenden Mehrheit dieses Landes zu tun hat und dann auch noch von großen Medienhäusern nicht nur unwidersprochen bleibt, sondern auch noch mitgepusht wird, ist wirklich mehr als bedenklich. Es braucht hier grundsätzlich kritischere Medien, die übrigens auch in Frage stellen dürfen, inwiefern die ehemalige Tätigkeit von Merz als BlackRock-Lobbyist tatsächlich eine brauchbare Wirtschaftskompetenz für unser Land darstellt. Eine dicke Scheibe abschneiden dürfen sich JournalistInnen von diesem Anrufer beim Pressetag.
Ich höre ständig und jetzt auch bei Ihnen hier in der Runde ständig immer die große Wirtschaftskompetenz des Friedrich Merz. Und da muss ich jetzt einfach mal so deutlich mal die Frage stellen. In Deutschland fährt die Bahn nicht mehr, wurde schon gesagt. Wir haben hier ein peinliches Internet, wir haben unbezahlbares Wohnen, wir haben ein Pflegenotstand. Und also man kann ja seit neuestem stürzen die Brücken ein. Und da würde mich jetzt wirklich interessieren, wo ist hier die Kompetenz des ehemaligen BlackRock-Managers und Finanzlobbyisten, hoffentlich Ex-Finanzlobbyisten Friedrich Merz, all das zu lösen? Das sehe ich beim allerbesten Willen nicht. Und da Sie jetzt auch schon wieder dieses Thema Bürgergeld hochgeholt haben, da muss ich jetzt auch wirklich mal sagen, das ist eine Hoax der CDU. Es ist Fake News, dass wer das bekommt, mehr hat als jemand, der arbeiten geht. Und Sie holen das da schon wieder hoch. Da würde ich Sie am liebsten mal fragen, wie viel Geld verdienen wir eigentlich? Wie viel haben Sie denn so erspart auf dem Konto? Denn wenn man Armut nur aus dem Fernsehen kennt, dann kann man das auch so illustrer daherreden und auch Friedrich Merz Wirtschaftskompetenz zuschieben. Entschuldigung, das musste ich jetzt mal sagen. Und jetzt bin ich gespannt, wie Sie mir die Wirtschaftskompetenz der Friedrich Merz erklären.
Apropos Rechtsruck und die Rolle der Medien. Es sind nicht nur die demokratischen Parteien, die gegen rechtsextreme Narrative eine enorme Verantwortung haben. Es sind mindestens ebenso die Medien und eine besonders große Erwartungshaltung gibt es hier zu Recht an die öffentlich-rechtlichen Medien.
Aber würden Sie bestreiten, dass das Heizungsgesetz der Grund dafür ist, warum die Grünen das Image haben, eine Verbotspartei, eine Bevormundungspartei zu sein und eine Ökodiktatur in Deutschland errichten zu wollen? Das war natürlich das Heizungsgesetz.
Naja, also ich meine, das sind ja jetzt Stichworte Ökodiktatur. Also.
Ja, da ist der Anton Hofreiter zu Recht etwas entsetzt über diese schamlose Übernahme von rechtsextremen demagogischen Kampfbegriffen der ZDF-Journalistin Anne Gellinek. Das ist kein kritischer Journalismus, sondern ein gefährlicher Beitrag zur Normalisierung von rechter Aluhut-Ideologie. Diejenigen unter euch, die hops genommen durchgehend ab Folge 1 schauen und hören, wundern sich wahrscheinlich, warum ich in einem Politformat über Populismus und Demagogie eigentlich noch gar nicht über das Bündnis Sarah Wagenknecht gesprochen habe. Keine Sorge, ich werde mich in den kommenden Folgen ausgiebig dem BSW widmen und an zentralen Punkten zeigen, warum die neue Partei von Sarah Wagenknecht gefährlich für unsere Demokratie ist. Ein erster Einblick, den können wir aber heute schon behandeln, der kam diese Woche. Und er zeigt uns, warum das BSW nicht nur populistisch, sondern vor allem auch gefährlich für die Demokratie ist. Wie ihr wisst, finden nun in Brandenburg die Sondierungsgespräche nach der Landtagswahl statt. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat sich dazu entschieden, das Gesprächsangebot der AfD Brandenburg anzunehmen. Nochmal für alle, das BSW wird sich mit dem vom Verfassungsschutz gesichert rechtsextrem eingestuften Brandenburger Landesverband der AfD zusammensetzen. Mit Nazis reden, ja, das ist bestimmt eine super Idee von Sarah Wagenknechts Partei. Mit Faschisten, die Nürnberger Rassengesetze 2.0 gegen Geflüchtete fordern. Mit Faschisten, die den Zitat Parteienstaat abschaffen wollen. Mit Faschisten, die Waffen an Infoständen verteilen. Mit Faschisten, die am Geheimtreffen in Potsdam teilgenommen und den Deportationsplan von Millionen von Menschen mit Migrationsgeschichte mitberaten haben. Was genau gibt es da zu besprechen? Welches Maß an wohltemperierten Grausamkeiten für das BSW noch in Ordnung gehen? Dieses Agieren des BSW ist nichts anderes als ein populistisches Signaling in den rechten Teil der Gesellschaft. Man hält sich auf Kosten der Demokratie die Tür und das Image offen, dass das BSW trotz absehbarer Regierungsbeteiligung bloß nicht zum Establishment gehört. Ein wahnsinnig gefährliches Spiel und ein Beweis für die Gefahr, die von der Hufeisenpartei BSW ausgeht. Sarah Wagenknecht schweigt übrigens dazu, was ebenfalls als ein Zeichen der Duldung, wenn nicht sogar der Gutheißung dieser Entscheidung zu verstehen ist. Ich habe euch in der letzten Folge von Hops genommen gefragt, wie steht ihr zu der Forderung eines AfD-Verbots bzw. zu einem Prüfverfahren zu einem Verbot? Ihr habt mir hunderte Antworten dazu geschrieben und wenig überraschend, für einen Account, der sich klar und deutlich gegen die AfD ausspricht, war die überwältigende Mehrheit der Rückmeldungen klar dafür, dass ein AfD-Verbotsprüfverfahren eingeleitet werden sollte. Ich würde deshalb gerne hier die Antworten vorlesen, die stellvertretend für diejenigen stehen, die ein AfD-Verbot skeptisch sehen bzw. ablehnen, weil ich finde es wichtig, dass wir uns bei dieser nicht trivialen Frage beide Seiten vergegenwärtigen. Dorte Sorensen 927 mahnt: Ich finde die AfD auch gefährlich, dennoch sehe ich ein Verbot nicht als Lösung. Sind es doch die WählerInnen, welche die Partei groß gemacht haben? Medien machen Politik. Es sollte die Form der Berichterstattung betrachtet werden. Mehr Aufklärung, positive Berichterstattung, auch zum Thema Migration und Integration. Vorteile statt Nachteile, Aufklärung statt Angst. Jolene 2222 schreibt mir auf Instagram: Ich glaube, dass es jetzt zu spät ist. Es muss eigentlich sein, aber es wird danach ganz viel passieren, weil sie so viele Unterstützer haben in ganz Deutschland. Die Propagandamaschine ist gut angelaufen und die regierenden Personen, egal von welcher Partei, könnte diese Menschen nicht abholen. Ganz ehrlich, ganz, ganz große Scheiße. Lucky Aviation warnt, die AfD jetzt zu verbieten, ist in meinen Augen nicht der richtige Ansatz. Das wird den anderen Parteien böse auf die Füße fallen. Die Öffentlichkeit wird das so sehen, dass dort nur ein politischer Gegner ausgeschaltet wird. Das Gedankengut der AfD verschwindet damit nicht. Sie werden sich neu formieren. Besser ist es, die Probleme zu lösen und die Dinge besser zu machen. M.Wahl.E sagt mir auf Instagram, damit kommt die AfD noch mehr in die Opferrolle. Lasst es sich doch erstmal beweisen. Ich vertraue auf den Verstand vieler Protestwähler, die dann verstehen, dass sie sich selbst ins Knie nageln. Dann ist die AfD aber Täter und nicht mehr unberechtigtes Opfer. Die Demokraten müssen dazu aber aufhören, sich selber zu bekämpfen und mit Äußerungen auf den Zug der AfD, alles sei schlecht, was die jeweils regierenden Parteien machen, aufzuspringen. Dabei dürfen sie jedoch das Ohr von den Sorgen nicht abwenden und entweder gut aufklären oder Kompromisse finden. Die Wortwahl der Politiker und deren Gebaren findet sich auf der Straße verstärkt wieder. Leider. Der Rumpi schrieb mir auf Instagram, ich halte ein Verbot bzw. ein Prüfverfahren für wenig sinnvoll. Es spielt der AfD in die Hände als armer Underdog, der von den etablierten Parteien ausgebotet werden soll. Solche schwurbligen Aussagen verfangen bei AfD-Wählern. Nichts ist toller, als den armen Rettern Deutschlands beizustehen, damit es wieder aufwärts geht. Leider bedenken dabei die wenigsten, dass sich an ihrer Lebenssituation nichts zum Positiven ändern wird. Olstu schrieb mir auf Instagram, die Frage ist nicht so einfach. Da es unglaublich schwierig sein wird, muss man mit Bedacht vorgehen. Sollte es scheitern, wird es sich stärken. Da aber in bereits 3 Landesverbänden die Partei als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, sollte man es prüfen, ob ein Verfahren eine Chance hat. Wir sprechen hier eben auch von einer Partei mit einer Größe, die durchaus Möglichkeiten hat, die Demokratie zu unterwandern, zu ändern oder sogar aufzulösen. Ein Verfahren würde aber extrem schwierig sein. Man muss die Gefahr einer Niederlage immer mit bedenken. Ich muss sagen, ich kann diese mahnenden und skeptischen Argumente gegen ein AfD-Verbot durchaus nachvollziehen. Die Frage um ein AfD-Verbotsverfahren ist keine, die man unüberlegt und vorschnell beantworten soll. Abgesehen davon, dass das Verfassungsinstrument des Parteiverbots ein sehr gravierender Eingriff in den Parlamentarismus darstellt, muss auch klar sein, politisch gibt es dafür nur einen Schuss und der muss sitzen. Für mich überwiegen bei aller nachvollziehbarer Skepsis dennoch klar die Pro-Argumente für ein AfD-Verbotsverfahren. Das für mich offensichtlichste Argument, die AfD ist eine völkische, rechtsextreme und faschistische Partei. Sie richtet sich eindeutig gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und das nicht nur von einzelnen Parteimitgliedern ausgehen, sondern strukturell und getragen von zentralen Figuren mit massivem Einfluss auf die Partei, wie zum Beispiel den ehemaligen Flügelführer und Faschisten Björn Höcke. Das politische Stellen, das immer noch als Alternative sowohl zu einem konsequenten politischen Ausschluss der AfD als auch zu einem Parteiverbotsverfahren aus demokratischen Parteien wie der CDU und FDP genannt wird, hat über Jahre hinweg nicht geklappt. Im Gegenteil, die demokratischen Parteien und auch die Medien haben durch diesen Versuch, die rechtsextremen Narrative und Positionen immer weiter normalisiert, salonfähig gemacht und in den letzten Monaten und Jahren zu allem Überfluss auch noch weiter übernommen. Man kann Nazis nicht politisch stellen, weil das, was sie fordern, keine Fragen sind, die man debattieren kann. Es gibt keine sinnvolle, kritisch differenzierte Auseinandersetzung mit Faschismus, Menschenhass und Demokratiefeindlichkeit. Genau deshalb haben uns die Mütter und Väter des Grundgesetzes aus der historischen Erfahrung des NS-Staates das scharfe Schwert des Parteiverbots gegeben, damit wir es nutzen gegen ausgemachte Feinde der Demokratie. Und zuletzt trauen wir doch bitte unserem Rechtsstaat mehr zu. Der Antrag von Bundestagsabgeordneten, der demnächst im Bundestag eingebracht wird, fordert kein direktes Parteiverbot. Bei einer Zustimmung durch den Bundestag wird erst einmal ein Vorverfahren zur Prüfung des Antrags beim Bundesverfassungsgericht eingeleitet. Überprüft wird dabei, ob die Begründung des Bundestages ausreicht und wie hoch die Erfolgsaussichten für ein Verbot wären. Erst dann würde ein Hauptverfahren starten und ein Verbot wäre endgültig. Wenn gegen den Antrag entschieden würde, dann könnte danach immer noch ein neuer Verbotsantrag gestellt werden, wie auch bei der NPD im Jahre 2013. Eine wehrhafte Demokratie impliziert den Auftrag, den Arsch hochzukriegen und aktiv zu werden gegen Demokratiefeinde. Ja, das bedeutet auch mal etwas zu wagen oder wie Taz-Redakteur Garrett Josing treffend schrieb, es ist besser, wenn ein Verbotsverfahren scheitert, als wenn die Demokratie scheitert. Wir kommen zur aktuellen Frage der Woche. Ich würde gerne von euch wissen, wie sehr sorgt ihr euch persönlich und familiär um den Fortbestand unserer Demokratie? Wie geht ihr mit Ängsten und Sorgen um oder warum habt ihr diese nicht? Was sind eure Tipps und Wege, positiv zu bleiben? Schreibt es in die Kommentare. Wir werten eure Antworten in der nächsten Folge von Hops genommen aus. Das war's auch schon mit der 5. Folge von Hops genommen. Ihr findet wie immer alle relevanten Quellen der Folge in den Shownotes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, auch diese Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir doch gerne als Unterstützung eine Bewertung auf eurer Podcast-App des Vertrauens und auch hier auf YouTube. Auch über euren Subscribe freue ich mich sehr. Folgt mir auch gerne auf Instagram und TikTok. Für direktes Feedback freue ich mich über eure DMs auf Instagram. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Ciao.